Ich mag gerade spontan was mit euch machen, und zwar lade ich euch ein, kurz die Augen zu schließen, weil ich das nämlich jetzt selber kurz brauche, und dir vorzustellen, wo Jesus gerade sitzt oder steht oder tanzt. Ich möchte gerne heute mit euch eine kleine, mehr oder weniger Bildbetrachtung machen, also zumindest einen Teil davon. Und ich habe dafür eine Abbildung mitgebracht, die vielleicht gleich eingeblendet wird. Und ich weiß, dass einige von euch kennen diese Abbildung. Sie lautet, oder der Titel des Bildes heißt, Der schmale und der breite Weg. Und ich, also der Ort, wo mein Glaube, mal die Art zu glauben, sehr geprägt wurde, da hing dieses Bild auch. Und ich will gerne mal fragen, wer kennt das von früher? Ach so, ein paar. Genau. Ich will nicht so sehr auf die Einzelheiten eingehen, und tatsächlich geht es auch eher heute um den rechten Weg, der ja schmaler ist als der linke. Ne? So viel sieht man, selbst hinten. Ansonsten sind die Sachen eher klein. Und manche mögen das tatsächlich, also ich weiß, dass ich als junger Mensch auch gerne davor stand, weil das so ein bisschen wimmelbildmäßig ist. Und das fand ich daran auf jeden Fall cool. Tatsächlich gibt es so die Kritik an dem Bild, dass es vielleicht gesetzlich wirkt oder Gesetzlichkeit hervorrufen kann beim Betrachter. Und ich möchte gerne, oder ich wünsche mir von Jesus, dass er uns dieses Bild, wenn wir es von früher kennen, wenn es unsere Art zu glauben geprägt hat, dass er das in uns erlöst, dass das neu beschriftet heute oder auch morgen. Und ein paar Hintergrundinfos zu dem Bild habe ich. Und zwar hat Charlotte Ryan, so hieß die Frau, die das initiiert hat, ich hatte gerade einen Ton auf dem Ohr. Ist die Übersetzung noch am Start? Die Charlotte Ryan, die hat das entworfen und 1867 veröffentlicht. Also es ist schon eine Weile her, ne? Es ist schon echt alt. Sie war Frau eines wohlhabenden Stuttgarter Zuckerfabrikanten, und sie waren beide sehr diakonisch aktiv, konnten sie wohl auch mit ihren Finanzen. Sie unterstützten zum Beispiel mehrere Kinderrettungsanstalten. Sie kannte auch mehrere Vorgängerbilder, also sie hat gar nicht so als allererste diese Art von zwei Wegen zu Bild gebracht. Und es war mir gar nicht bewusst, das wurde gern zu Hochzeiten verschenkt. Zuerst in frommen Kreisen in Württemberg und doch auch sehr bald darüber hinaus. Es gab dann im gleichen Jahr noch eine holländische Fassung und später dann auch eine englische, die zum Beispiel bei Open-Air-Gottesdiensten verteilt wurde. Die Besonderheit ist, und das war mir auch neu, dass es immer dazu eigentlich eine achtseitige Erklärung gab. Und die enthielt Überlegungen von dieser Charlotte. Darin stand zum Beispiel, auf der rechten Seite, bei dem rechten Weg, sind mehrere gute Taten abgebildet und auch beschriftet. Und in dieser Erklärung hieß es dann aber auch, dass diese guten Werke, die da abgebildet sind, Früchte des Glaubens sind. Also die entstehen automatisch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und die sind ganz unbedingt nicht die Zugangsvoraussetzungen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Soweit mal dazu. Es gibt natürlich eine Bibelstelle, die sie dazu inspiriert hat. Und die möchte ich vorlesen. Die steht in Matthäus 7, 13 und 14. Ich lese das jetzt vor nach Neues Leben, die Bibel. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße, der Weg, der in das Verderben führt, ist breit, und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng, und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und ich habe ja gesagt, es steht in Matthäus. Matthäus war ein Freund von Jesus. Und der hat aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat in dem Moment. Das war innerhalb einer ganzen Reihe von Reden, von Predigten. Und da sagt Jesus eben, er lehrt über den Weg zum Himmel und sagt das, was ich gerade vorgelesen habe. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Wieso ist das denn eng? Ich weiß nicht, das sieht man, glaube ich, von euch jetzt also mitunter nicht so gut. Das ist ganz vorne rechts, das ist wirklich klein. Jetzt will ich gleich dazu sagen, es ist nicht schwer, ein Freund von Jesus zu werden. Definitiv nicht. Du musst nicht schlau sein, du musst nicht reich sein, du musst nach menschlichen Maßstäben nicht viel mitbringen. Es ist auch nicht schwer, Jesus Freund zu bleiben, über mehrere Jahrzehnte bis an dein Lebensende, zumindest nicht dann, wenn du es mit seiner Kraft tust und mit seinem Wissen. Wenn du es selber versuchst, mit deiner eigenen Kraft, ja, dann ist es richtig schwer. Dann wird es richtig anstrengend und auch blöd. Wieso ist dieser Weg eng, diese Pforte, diese Tür? Sie ist eng, weil sie exklusiv ist. Sie ist ausschließlich. Jesus sagt ja hier, das Tor zum Leben ist eng. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Und an einer anderen Stelle, die lese ich auch gleich vor, weil es gab ja noch mehr Freunde von Jesus, die was über ihn aufgeschrieben haben, da sagt er, es gibt nur diesen einen Weg zum Vater. Es ist also wirklich eine exklusive Geschichte, an diesem Ziel anzukommen. Und es schließt wirklich Menschen aus, sagt er ja hier, ne? Ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Nämlich für die Menschen, die versuchen, Leben woanders zu bekommen als bei Jesus. Oder was ich eben schon angedeutet habe und wo ich mich immer wieder finde, wenn ich versuche, es selber zu machen. Mich selbst zu erlösen, mich selbst zu versorgen, dann schließt es mich auch aus. Was denkst du denn, wenn du das so hörst, was ich jetzt gesagt habe? Das ist natürlich eine Frage, die du, also bitte nicht die Antwort reinrufen, sondern für dich selber beantworten. Was denkst du, wenn du hörst, dass Jesus Menschen ausschließt? Was fühlst du dann? Ich möchte es jetzt mal nicht auflösen, weil deine Gefühle und Gedanken, die sind ja auch einfach erstmal da. Und das ist auch gut so. Ich hatte erwähnt, es gibt ja noch mehr Freunde, das weißt du ja auch. Johannes war noch so einer. Kapitel 10, also in dem Buch von Johannes, Kapitel 10, Verse 9 oder Verse 7 bis 9, aber eben auch 9. Da steht, ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Luther hatte das übersetzt mit, wer durch mich hineingeht, wird selig werden, er wird ein- und ausgehen. Jetzt hat Jesus da was Cooles gemacht. Also Johannes hat ja auch nur aufgeschrieben, was Jesus erzählt hat. Und Jesus hat da einen Kunstgriff wieder vollführt. Er hat nämlich zu seinen Zuhörern gesprochen, das waren seine Freunde zum Ersten, aber natürlich darüber hinaus auch andere Juden, die zumindest die Männer und die Jungs kannten die 5 Bücher Mose und auch noch andere Bücher aus dem Alten Testament sehr gut. Und Jesus, wenn er dieses Wort sagt, ich bin die Tür zum Beispiel. Später kommen wir noch drauf, ich bin der Weg. Diese Ich-Bin-Worte, das bezieht sich auf Stellen aus diesen alten Büchern, die Juden kannten. Und das ruft Jesus wie wach und sagt zum Beispiel, wenn du ein- und ausgehst durch diese Tür, dann findest du gute Weide oder frische Weide, grüne Weide. Und dieses Ein- und Ausgehen, das kannten orientalische Ohren und wussten, das bedeutet, da ist jemand in Ruhe, da ist jemand in einer Friedenszeit, da ist kein Krieg gerade. Da ist Frieden, da ist Ruhe und Sicherheit. Und derjenige, der zum Beispiel ein Volk oder eine Menschengruppe ein- und ausführt, der ist ein verantwortungsbewusster, ein geduldiger, ein sehr redlicher Anführer, der total das Wohl der anderen im Blick hat. Da knüpft Jesus an. Und wenn Jesus hier von sich sagt, ich bin die Tür, dann bedeutet es auch, dass jegliche menschliche Sehnsucht, alles, was du mal ersehnt hast, und zusätzlich Gottes Versprechen, die er gegeben hat von Anbeginn an, beides, ne, das menschliche Sehnen und das Gottes Versprechen, die erfüllen sich in Jesus. Und zwar für die, die zu seiner Herde gehören, die gesagt haben, ja, ich will dein Schaf sein. Wie gehört man zur Herde? Indem man durch die Tür geht. An einer anderen Stelle, auch in diesem Buch von Johannes, Kapitel 14, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Auch da knüpft Jesus wieder an die Hörgewohnheiten von seinen Zuhörern an. Die wussten, dass Weg bedeutet Wille Gottes. Denn wie findet man oder wie erkennt man den Weg, den man zu gehen hat, den man gehen möchte? Den erkennen wir, indem wir den Willen Gottes erkennen. Und das war damals gleichbedeutend mit den 10 Geboten. Wie kannst du diesen Weg auch einhalten? Also wie kannst du ihn gehen, indem du die 10 Gebote einhältst? Was wir alle wissen, unmöglich ist. Jesus sagt hier, wenn er sagt, ey, ich bin der Weg, dass er der Wille Gottes ist und dass er für uns den Willen Gottes ausgeführt hat. Das heißt, Jesus sagt mit diesen Ich-Bin-Worten, auch er hat ja noch viele andere gesagt, Hirte, Brot und so weiter, kennt ihr ja auch. Er sagt damit immer, dass er die Versprechen, die Gott mit diesen Zusagen eben gegeben hat, dass er die erfüllt. Und er passt gleichzeitig eigentlich nicht rein, weil er viel größer ist als das. Was Gott erwartet, zum Beispiel in den 10 Geboten, das können wir nicht erfüllen, zumindest nicht ohne ihn. Nochmal zurück zum Bild. So ein Weg hat ja meistens auch ein Ziel. Und hier ist das Ziel, wie schon in den Versen auch angedeutet wurde, einmal Reich Gottes wurde es genannt, an anderer Stelle Leben. Und das Reich Gottes ist nämlich der Ort, das kannst du dir wirklich vorstellen wie ein eigener Raum, das ist der Ort, wo der Wille des Vaters von Gott geschieht, wo er regiert, wo seine Regeln gelten. Und dieser Ort, dieses Reich Gottes, ist übrigens keine Demokratie. Das finde ich einmal kurz bemerkenswert, weil ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hat es mich irgendwie ein bisschen gekekst. Es ist so eine Art Königreich, Königtum. Und es gibt eine Person, die herrscht. Seine guten Regeln, seine Regeln, die bringen Leben. Deshalb kann man sagen, Reich Gottes ist gleich Leben. Das heißt, hier auf diesem Bild hätte man genauso gut die Tür nicht als steinerne Wand durchbrochen durch eine Öffnung darstellen können, sondern als eine Person. Und genauso auch der Weg, den hätte man auch darstellen können als Person, vielleicht die liegt oder so. Kannst dir mal selber überlegen, wie du das zeichnen würdest. Beides ist eine Person und nicht irgendeine, sondern Jesus, unser Jesus. Wie ist dieser Jesus denn? Da haben wir ja ganz klare Eigenschaften, die wir finden in diesen Büchern von seinen Freunden. Ruf doch gerne mal rein. Wie ist Jesus? Wie hast du ihn erlebt? Wie hast du ihn kennengelernt? Ruf mal rein. Barmherzig. Klar. Freundlich. Treu. Tröster. Ich habe das andere nicht verstanden. Mitfühlend. Gibt es noch mehr Eigenschaften? Bestimmt, ne? Mächtig. Ich habe, wie? Wartend. Mhm. Rein. Witzige Ideen, habe ich das richtig verstanden? Genau, humorvoll habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Weile weiter sammeln. Ich habe mir noch aufgeschrieben, streng. Zumindest ist er mit mir streng, hin und wieder. In einer klaren Form. Und wenn wir auf diesem schmalen Weg unterwegs sind, dann, und wenn wir durch diese schmale Pforte gehen, dann bewegen wir uns in dem, was ihr gerade so gesammelt habt. Und ich finde das wirklich schön, wenn ich mir überlege, dass ich auf einem treuen Weg bin, dass ich auf einem barmherzigen, reinen, klaren Weg unterwegs bin. Was denkst du, wenn du das so hörst? Du bist auf einem liebevollen, geduldigen Weg unterwegs mit lustigen Ideen. Ist ganz okay, oder? Was noch nicht gesagt wurde, ist demütig, war. Und ich hatte ja eben gesagt, er ist ausschließlich, ne? Denn er sagt von sich, er ist der Einzige. Wie passt das denn jetzt bitte zusammen? Jemand, der sich so was rausnimmt, zu sagen, ich bin der Einzige. Jeder Mensch, der das von sich sagt, heutzutage stell dir vor, du triffst jemanden und der behauptet sowas von sich. Du würdest doch denken, das ist ein Spinner, oder? Oder du würdest mindestens mal sagen, na, der ist aber sehr von sich überzeugt, ist voll irgendwie, der ist arrogant oder weiß ich nicht, welche Worte du benutzt. Oder vielleicht würdest du sagen, er lügt. Jetzt sagt aber Jesus von sich, er ist demütig. Das heißt, arrogant zu sein und gleichzeitig demütig, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Widerspricht sich ja voll. Oder jemand, der lügt und gleichzeitig sagt, er ist die Wahrheit, sprich, er kann nicht lügen. Also wie geht es zusammen, dass Jesus sowas von sich sagt? Und gleichzeitig demütig und wahr ist die Wahrheit. Ich glaube, das geht in einem Moment, nämlich dann, wenn es einfach stimmt. Dann kann er nicht, dann prahlt er nicht, wenn er sagt, ich bin der Einzige. Sondern das ist halt einfach, das ist voll auf der Sachebene. Und dann lügt er auch nicht, wenn er das sagt. Mein Kerngedanke heute ist eigentlich auch unabhängig von dem Bild, weil nicht jeder kennt es, nicht jeder wurde davon geprägt. Es gibt diese enge Pforte, ja. Die ermöglicht es uns vielleicht auch, da greife ich so einen Gedanke auf, den der Johannes noch vorhin hatte, diese enge Pforte ermöglicht uns auch, wählerisch zu sein mit dem, was wir mitnehmen. Da können wir uns auch befreien lassen von ein paar Rucksäcken, die wir mitbringen. Es gibt diese enge Pforte und es gibt diesen engen Weg. Und das ist eine Person. nämlich eine total liebevolle, mit lustigen Ideen, eine treue Person. Und der will dir Freiheit schenken. Und wer mag Freiheit von euch? Der findet das cool? Ein paar? Die ist mit diesem engen Weg möglich. Ich bete. Jesus, das ist echt herausfordernd, dass du so exklusiv bist, dass du ausschließlich bist. Und ich habe gerade das Bedürfnis, wenn ich das so sage, mich vor dir zu verneigen. Ich danke dir, dass ich mich nicht fürchten muss vor dir und dass du jede Angst wegspülst mit deiner Liebe. Danke, dass du uns ermöglichst, wählerisch zu sein und dass du uns hilfst, Dinge loszulassen. Danke, dass du das Leben bist und dass wir Leben in Fülle bei dir haben. Amen.